Kultur jetzt. Ein Podcast des Wochenmagazins Tachles.
Heute sprechen wir mit Naomi Lubrich. Sie ist die Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz. Das ist soeben 60 Jahre alt geworden und hat im letzten November neu eröffnet, nach einem Umbau, Umzug, Neubau. Darüber sprechen wir gleich, aber vor allem wollen wir sprechen über Inhalte, nämlich über die Frage, wie gehen Museen generell und spezifisch auch die jüdischen Museen in eine neue Zukunft im Kontext von Technik, Digital und künstlicher Intelligenz. Naomi Lubrich, was war die größte Herausforderung bei der Konzeption der neuen Dauerausstellung, die seit letzten November zu sehen ist bei euch im Museum in Basel?
Wir haben eine tolle Sammlung. Ja. Unser Museum ist 60 Jahre alt. Wir sammeln schon seit 1966 und die vielen tollen Objekte, die unser Museum hat, die alle in einen konzeptionellen Zusammenhang zu bringen, damit man eine Geschichte erzählen kann. Da hat man zum Beispiel eine Tora-Rolle aus Kairo von vor 800 Jahren. Man hat aber gleichzeitig aktuelle Objekte und die so ineinander zu fügen, dass sich eine Geschichte ergibt. Das hat Freude gemacht, aber war nicht ganz einfach.
Es ist das älteste jüdische Museum im deutschsprachigen Europa. Es ist ein Museum, von dem man jetzt hätte denken können, wenn die Dauerausstellung im Jahre 2025 neu gemacht wird, wird die sehr digital, sehr technisch sein. Ihr habt sehr bewusst das reduziert, in den Hintergrund gestellt. Weshalb? Unabhängig jetzt von der Tatsache, dass ihr natürlich tolle Sammlung und wunderbare Objekte habt.
Ja, da ist eigentlich mehr Technik, als man auf dem ersten Blick so meint. Die Texte sind projiziert in drei Sprachen mit Illustrationen. Das haben wir gemacht, weil wir, wie alle Museen, merken, dass unsere Besucher, Besucherinnen lesemüdig sind. Sie lesen immer weniger Texte. Das heißt, wenn man nicht etwas animiert oder etwas bildlich veranschaut, dann droht man, diese Leute zu verlieren. Was wir ganz gerne mit Technik machen, ist, dass wir künstlerische Positionen zeigen. Das ist jetzt nicht eine Art Geschichtsschreibung. Wir versuchen da nicht, die Geschichte wiederzugeben, sondern Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen lassen und Kommentare zum Judentum abzugeben.
Technik ist natürlich da, aber ihr habt verzichtet auf das, was viele Museen heute machen, die Objekte zu ersetzen durch inversive, digitale, Bewegtbild und andere Formen der Erzählung. Das ist ja schon ein Unterschied, gerade wenn man so in Amerika rumreist und auch in vielen übrigens Holocaust-Museen, da sieht man, dass das ein ganz anderer Ansatz ist. Ist das ein pädagogischer, bewusster Entscheid oder ist das mehr anderen Dingen geschuldet?
Es sind sehr viele Gründe, weshalb man auf Technik verzichten könnte. Zunächst wissen wir, dass die Besucherinnen und Besucher eigentlich nicht so gerne ins Museum kommen, um nochmal ein Screen zu bekommen. Wir merken aber, dass es auch kulturelle Kontexte gibt, in denen die Besucher schon sehr gerne am Screen sind. Ich meine mit den Screens, mit den digitalen Inhalten, es gibt ein paar Probleme. Zum einen ist es sehr teuer, das sehr gut zu machen. Es wird sehr schnell alt, es ist sehr fehleranfällig. Wie oft geht man in ein Museum und sieht ein Screen und da steht gerade außer Betrieb? Aber es gibt auch einen anderen Grund, weshalb man auch darauf verzichten kann, dass ein bisschen ethischer ist. Nämlich, wenn man Kunstwerke zeigt, dann bleibt das Geld, was man so als Museum zur Verfügung hat, in einem Art kulturellen Kontext. Das geht an Künstler, Künstlerinnen, die können damit vielleicht einen Katalog finanzieren. Das bleibt alles in einem Rahmen, der für die Kultur der Stadt sehr gut ist. Hingegen, wenn man das Budget, das man hat für irgendeine Art Avatar-Situation oder eine Medienanwendung benutzt, dann geht vieles, fließt einfach in die Technik weg und damit zerbricht auch die Lokalität, denn die Künstler, Künstlerinnen, die brauchen die Museen, die verlassen sich auch für ihr Einkommen auf die Museen und wenn wir sie vernachlässigen und stattdessen sagen, wir ersetzen alles mit Technik, dann bricht die Einkommen weg und irgendwann mal stehen wir da ohne Künstlerinnen und Künstler.
Nun gibt es in der Welt der Museen wie überall einen fast schon dramatischen Wandel, auch in der Frage, wie geht man mit dieser Technik um und vor allem mit der neuen Technik, mit der künstlichen Intelligenz, mit all dem, was da mitkommt. Viele Museen haben sich sehr rasch entschieden, noch bevor diese Technik überhaupt erprobt worden sind, einfach mal da zu investieren und die Narrative in diese Formen umzusetzen. Wir sehen das vor allem auch in der Erzählung über die Shoah, über den Holocaust. Dort gab es ja in den letzten Jahren diese Frage, was passiert, wenn die Zeitzeugen aussterben, diese Transmission von Geschichte. Und viele haben dann schon vor 2, 3, 4 Jahren sich fokussiert auf Hologramme, auf interaktive Tools, Gespräche mit Überlebenden, die gar nicht mehr leben. Da stellen sich ethische Fragen. Und Sie verfolgen diese Diskussion ja in der Association of Jewish Museums in Europe, wo Sie Mitglied sind, ganz genau. Ihr diskutiert das auch. Wo steht diese Diskussion und wo stehen die Museen?
Ja, also vielleicht das interessanteste, aufwendigste Megaprojekt ist von dem Museum Polin. Das ist das jüdische Museum in Warschau, zusammen mit der University of Southern California und der Shoah Foundation. Was die gemacht haben in den letzten Jahren und immer noch machen, sind höchst aufwendige Interviews mit Überlebenden. Also man muss sich eine Vorstellung davon machen. Sie nehmen 17 Stunden Material auf, Filmmaterial, und stellen diesen Überlebenden irgendwo zwischen 500 und 700 Fragen. Nicht nur, ja, was hast du erlebt, wie war das damals für dich, sondern auch Sachen wie, was ist deine Lieblingsfarbe oder woran denkst du, wenn du an deine Mutter denkst. Und als Resultat ist es, dass man als Besucher vor einem Screen diesen Holocaust-Überlebenden alles Mögliche fragen kann, denn bei 500 Fragen ist der Fundus ganz, ganz groß, ja. Und zu fast jeder Frage könnte dann der Überlebende, die Überlebende dann eine Antwort geben. Und es ist nicht KI, denn die Fragen wurden ja in echt beantwortet von diesen Überlebenden. Aber es wirkt so wie KI, weil man steht und man fragt und die Person antwortet, als würde er oder sie leben. Das ist unglaublich groß. Jedes von diesen Interviews kostet irgendwo zwischen 500.000 und 1 Million. Es arbeitet ein Crew von 20 Leuten an diesen Filmen. Von allen Seiten werden die Menschen gefilmt. Gleichzeitig wird der ganze Text abgeschrieben. Also das wäre sozusagen das Aufwendigste, was ich so kenne an Erinnerung bewahren dank moderner Technik.
Es hat ja nach dem Film von Steven Spielberg Schindlers List diese Oral History gegeben, die Shoah Foundation, die er begründet hat, indem man, glaube ich, 60.000 Interviews von Überlebenden gemacht hat und diese Geschichten aufgezeichnet hat. Die sind alle zugänglich. Und hier bei dem, was Sie jetzt erwähnen, und es gibt ja noch andere solche Projekte, auch in Deutschland, ist eigentlich eine neue Stufe erreicht. Die Zeit gleich sozusagen geschieht mit dem Sterben dieser Generation, dass die Leute wirklich weg sind und das Zeugnis so nicht mehr möglich sind. Wie blicken Sie darauf als Museumsleiterin? Ist das der richtige Zugang zur Erzählung, zur Bewahrung, zum Zeugnis per se?
Die wurden gemacht zwischen 1994 und 2000. Also es ist wirklich eine große Menge von Zeitzeugnissen. Die haben auch eine Menge gemacht. Die haben die Shoah in unser Bewusstsein gerückt. Sie waren auch für die Leute selber unheimlich wichtig in der Traumabewältigung. Für unser Wissen über die Shoah sind sie auch sehr gute Zeugnisse. Wobei man auch sagen muss, darauf verlassen, was so die Einzelheiten angeht, kann man nicht. Die sind wahr in der Hinsicht, dass sie wahre Gefühle und wahre Erinnerungen erzählen, aber nicht historische Fakten. Also so muss man diese Interviews immer wieder auch hinterfragen.
Das ist natürlich generell bei Oral History eine Fragestellung. Also was ist erzählte Geschichte von Zeitzeugen und wie erzählt sich die Geschichte durch sogenannte Experten recherchiert, mit Dokumenten unterlegt und so weiter. Das ist jetzt noch nicht technikabhängig, aber die Technik bringt eine neue Dimension. Und die Interaktion und dann der nächste Schritt, die künstliche Intelligenz, bringt Tools, die sich langsam entkoppeln vom Original Zeitzeugen und eine gewisse Eigendynamik mit sich bringt, von der man ja gar nicht mehr weiß, was ist die Quelle, wie ist die Information entstanden. Also alles wird eigentlich schwierig.
Ja, das stimmt. Also die KI ist wie für uns wie eine Art Pandora-Büchse. Ja, einmal geöffnet, kann man irgendeine Falschheit, ein Fake News überhaupt gar nicht mehr eindämmen. Ja, die ist dann in der Welt und die dann wieder sozusagen zu korrigieren, ist unheimlich schwer. Das stimmt schon. Aber jenseits von dem, was man sich so vorstellt, man geht in eine Ausstellung und sieht irgendwelche ja, KI-generierten Bilder, muss man sagen, das Hintergrund nutzen wir natürlich alle KI und die war sehr hilfreich, ist immer noch sehr hilfreich, zum Beispiel in der Entlarvung von Fälschungen. Wir als jüdische Museen haben zahlreiche Fälschungen in unseren Sammlungen nur deswegen entdeckt, weil so viele Museen ihre Sammlungen online gestellt haben. Dann kann man ja Sachen einander gegenüberstellen und merken, aha, das, was das Jüdische Museum in Frankfurt als Fälschung entdeckt haben, wir haben genau das Gleiche. Dann ist unsere wahrscheinlich auch nicht ganz echt. Ja. Also das hat uns sehr geholfen, auch jetzt Texterkennungssoftware. Wir können mit einem Mausklick Namen in unserem Museumsarchiv nachschlagen, Objekte rausfinden, wer hat es uns eingeliefert. Also das hilft uns natürlich extrem.
Es hat ja bei diesen Entwicklungen immer positive und sagen wir herausfordernd bis negative Elemente. Trotzdem die Frage, wer erzählt eigentlich Geschichte? Die Museen waren bisher, also die kuratierten Museen, waren bisher schon der Ort, wo Geschichte erzählt wird. Ein Ort, in dem Menschen sich nicht nur begegnen, sondern auch ein Vertrauen haben in die Informationen, die man sieht, die aufbereitet wird, bis hin zu haptischen Möglichkeiten, damit umzugehen. Das verändert sich. Es gibt so eine diffuse Ebene auch des Zerfalls von was ist Wissen und was ist verbrieftes Wissen in dieser digitalen Welt. Vielleicht ist es noch zu früh, weil wir die Resultate gar nicht kennen. Vielleicht gibt es ja wahnsinnig tolle Beispiele von Ausstellungen, die mit genau diesen Dingen umgehen. Aber wohin glauben Sie, geht diese Entwicklung und was heißt das letztlich für das klassische Museum, der Ort der Objekte?
Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen da recht gebe. Also wenn ich mir anschaue, was auch die Museen für Falschheiten gesagt haben, weil sie einfach wenig Wissen hatten vor 40 Jahren, was für Objekte ausgestellt worden sind, als seien sie echt. Jetzt wissen wir, dass sie nicht echt sind. Es gibt Beispiele, da haben Museen früher zum Beispiel Reproduktionen aufgehängt, aber nicht markiert, dass sie Reproduktionen waren. Das hatten wir einmal im Jüdischen Museum Berlin in den frühen 2000er Jahren ja, als Problem gehabt. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, dass man jetzt sozusagen in den Museen die Gefahren hat, dass plötzlich die Geschichte umgeschrieben wird. Was die Museen machen, um sich davor zu schützen zum Beispiel, ist, dass sie oft Gremien einberufen für ihre Ausstellungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ja, und bevor sie eine Sonderausstellung zeigen oder ihre Dauerausstellung überarbeiten, dann rufen sie meist eine Gruppe von Experten, Expertinnen zusammen und gehen das Konzept durch und gehen die Texte durch. Kann man das so sagen? Stimmt das so? Also diese Rücksprache mit vor allem der Wissenschaft, den Universitäten, die ist für die Museen immer wichtiger geworden. Ich kenne kaum eine wichtige Ausstellung, die ohne diese Art von Vergewisserung der Echtheit der Tatsachen wieder auskommt.
Und dafür gibt es ja Institutionen, Sie haben 40 Jahre erwähnt, dazwischen ist ja viel geschehen. Es gibt die ICOM. Die ICOM ist das International Council of Museums. Das ist eine Organisation, die Regulative vorgibt. Wenn man Mitglied ist, muss man sich daran halten. Zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, wie schreibt man Objekte an, wie informiert man transparent das Publikum, was ist echt, was ist nicht echt und so fort. Das gibt hin ein bisschen die Frage der Archivierung und so weiter. Es gibt eine große Bewusstseinsveränderung in der Museumswelt schon seit einigen Jahren. Und jetzt kommt eben diese Herausforderung und die Frage, wie geht ein Museum damit um? Eines ist ja die technische Herausforderung. Sie haben es gesagt, viele Techniken sind so schnell veraltet, dass sich das Investment gar nicht lohnt. Das andere ist aber, wenn es dann mal gemacht ist, muss man damit umgehen. Und in der Vermittlung ist es natürlich eine attraktive Ebene, weil die Jungen kann man mit dem ins Museum bringen.
Ja, das ist immer das, was man glaubt, wobei wir auch die gegenteilige Erfahrung machen. Das Letzte, was junge Leute möchten, ist nochmal im Museum vor einem Screen gesetzt werden. Also für sie ist die Aura des Authentischen, ja, um das mit Walter Benjamin zu sagen, das ist für sie ein Erlebnis. Nochmal ein Screen zu sehen, ist für sie kein Erlebnis. Das sehen sie jeden Tag stundenlang. Eine interessante Erneuerung, dass dieses Jahr in Kraft geht, ist, dass man in der EU jetzt KI-generierte Inhalte als solche markieren muss. Wie man das macht, steht noch nicht ganz fest, aber das ist in der Schweiz noch nicht der Fall. Jetzt bin ich sehr neugierig, wie sich das jetzt entwickelt. Ich weiß, dass die SRF sich selbst dazu verpflichtet, KI-generierte Inhalte, Bilder etc. zu markieren. Es gibt noch keine Verpflichtung für Museen, ihre KI-generierten Inhalte zum Beispiel zu markieren. Aber alleine schon das, was man auch in den 1960er gemacht hat, man hat ein großes Bild und man nimmt einen Ausschnitt, weil irgendetwas anderes stört, der die Ästhetik des Bildes stört. Und so schafft man ein noch schöneres Bild oder man sieht noch mehr in die Augen eines Opfers beispielsweise. Ja. Das ist etwas, wo ich denke, dass es eine Art Verfälschung gibt, die wir tagtäglich sehen und uns nicht bewusst sind, wie stark das unser Bild von bestimmten Zeiten prägt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie für Authentizität und nicht den Effekt.
Also in den Ausstellungen ist das natürlich möglich, ja, dann zeigt man das echte Bild. Aber was macht man in einem Flyer? Ja, da muss man sowieso manchmal mit einem Ausschnitt arbeiten oder wenn man auf den sozialen Medien etwas posten möchte, ja, dann hat man bestimmte Formate, die man erfüllen möchte und ein Bild, das nicht für Instagram gemacht wird, wird dieses Format nicht haben, nicht? Also man kommt nicht drum herum, da was zu machen oder wenn das Bild nicht hoch genug aufgelöst ist, dann machen die Grafikerinnen und Grafiker mehr Körnung rein, dann sieht es irgendwie nochmal ganz anders aus und da ist es schon, finde ich, ganz gut, in ein Museum zu gehen, ein echtes Objekt aus der Sammlung sich herausholen zu lassen und zu staunen, wie klein waren die Bilder damals. Ja? Man sieht so oft in den Museen Blow-ups. Gerade in den 1980er Jahren hat man in den Holocaust-Ausstellungen sehr viel so dieses Bild gehabt, Juden im gestreiften Anzug hinter Stacheldraht, kahlgeschoren. Das hat natürlich sehr Eindruck gemacht. Man macht es heute nicht mehr, weil es die Leute, die ohnehin erniedrigt wurden, nochmal entwürdigt, sie so darzustellen. Aber dann schaut man das echte Objekt an und sieht, das ist ein Minifoto von vielleicht 7x10 cm und es ist dann doch was ganz anderes. Man sieht, wie wenig scharf das ist. Schärfe wurde dann später hineingebracht. Das ist, finde ich, auch doch sehr beeindruckend, das Original da von der Reproduktion zu sehen. Aber das ist auch wiederum nicht neu, nicht? Ich glaube, diese Blow-ups hatten ihre höchste Zeit in den 80er, 90er Jahren und Museen arbeiten, ja, manchmal immer noch, aber jetzt nicht ganz so damit wie vielleicht früher.
Sie haben ja immer wieder teilgenommen an den Versammlungen der Association der Jewish Museums in Europa. Ihr habt kürzlich euch getroffen in Warschau. Da habt ihr auch über diese Thematik gesprochen. Was ist so der Grundtenor, wenn man über die europäischen jüdischen Museen so versucht zu schauen? Also gibt es da große Unterschiede in der Kultur, in den Ländern, im Umgang mit diesen Fragen?
Total. Also man kann im Prinzip die Besucherschaft, auch die Teilnehmer, Teilnehmerinnen an diesen Kongressen in zwei Teile spalten. Und ich würde sagen, kein Thema polarisiert so sehr wie die Frage der neuen Medien, KI in den Museen. Die einen sagen, damit kommen wir auf ein ganz neues Level. Unser Wissen verdoppelt sich alle 70 Jahre viel schneller als je zuvor. Und die anderen sagen, das ist die Büchse der Pandora, Falschheiten werden jetzt auch noch in der letzten Bastion der Authentizität unserer Museen reinkommen und wir kriegen diese Falschheiten nie wieder raus.
Das heißt konkret dann was? Also dann wird ja wahrscheinlich schon der nächste Schritt diskutiert. Wie soll man damit umgehen oder erstellt ihr selbst für euch einen Kodex oder ein ethisches Regulativ?
Ich glaube, wir schauen auf besondere Projekte von verschiedenen Museen. Wir schauen, womit experimentieren die verschiedenen Museen. Ja, da gibt es zum Beispiel das Jüdische Museum Frankfurt, das mit KI-generierten Avataren, einer heißt Josef Löwy, der ist 17, der ist anstrebender Tischler. Es ist das Jahr 1864 und die Juden in Frankfurt haben gerade die Gleichberechtigung bekommen. Den findet man auf den sozialen Medien, soll die Besucher, Besucherinnen in das Museum locken. Auch im Museum ist er da und versucht sozusagen diese alte Zeit wieder lebendig zu machen. Also das wäre sozusagen ein ziemlich klassisches Beispiel. Oder das Jüdische Museum in Rom zeigt das Ghetto, das Römer Ghetto von 1555 bis 1870 in eine virtuelle Realität, Virtual Reality. Also man setzt sich diese Brillen auf, läuft durch die Straßen Roms begleitet und sieht sozusagen, wie hat diese Straße ausgesehen 1555, wie hat sie später ausgesehen, wo waren die Gitter, hinter denen die Juden gelebt haben, wann durften sie raus. Ja, man schaut sich solche Projekte an, diese quasi innovativen Projekte werden auch sehr stark gefördert, unter anderem von der EU. Zumindest ist das der Fall beim Projekt in Rom. Ich finde, eine ganz besondere Bedeutung haben solche Projekte auch in den Ländern, die nicht frei sind. Es gibt junge Leute aus Weißrussland, sie leben aktuell im Exil und sie arbeiten an ein künftiges jüdisches Museum in Weißrussland. Und für sie ist die einzige Möglichkeit, ja, mit ihrer jüdischen Herkunft umzugehen, tatsächlich das Digitale. Also sie haben zum Beispiel auch eine Art virtuelle Realität einer Holzsynagoge von Wolper nachgebildet, ja, 1700 errichtet, 1941 von Nazi-Bomben zerstört. Aber ja, man setzt sich diese Brille auf, läuft durch die Tür, sieht, hört, dass diese Synagoge ist unheimlich gut historisch erschlossen. Man weiß in etwa, wie sie ausgesehen hat. Manches weiß man ziemlich genau, weil noch Vorkriegsfotografien bestehen. Also dafür muss man sagen, ist das natürlich toll, weil sonst diese Geschichte, wenn nicht so, wie soll man die da zeigen in einem unfreien Land?
Und es gibt viele andere Projekte. Google hat vor einigen Jahren schon begonnen, das virtuelle Museum zu machen, von vielen Ausstellungen, die stattgefunden haben, Sammlungen zugänglich zu machen. Es gibt an der ETH in Lausanne ein Lab, das diese Techniken neu entwickelt, invasive Möglichkeiten, um zum Beispiel Orte zugänglich zu machen, die verschlossen sind in Ländern fernab, in Asien und so weiter, dass man die wirklich erfahren kann, indem man diese Räume virtuell eindringt und vieles andere in diesen Bereichen. Da ist auch sehr viel Know-how, das neu erfahren werden muss, gefordert. Die Museen müssen fast schon eine IT-Abteilung haben und eine Abteilung, die mit dem umgehen kann. Und es sind viele Ressourcen auch gefragt. Sie haben das am Anfang erwähnt. Erschlägt das die Museen, diese neuen Techniken, weil ihr ja neben Sammlungen und Ausstellungen kuratieren, Vermittlungsprogrammen und alles, was dazugehört mit Begleitprogrammen, dann jetzt auch noch diese Ebene bespielen könnt, sollt, müsst?
Ja, ich merke in den Ausstellungen eine zunehmende Trennung von Ausstellung und Sammlung. Ja, also die Ausstellungen werden immer interaktiver. Man kombiniert Kunst mit historischen Objekten und Filmeinspielungen. Das wird so zu einem Raum, in dem man auf verschiedenen Weisen viel Information mitnimmt. Und demgegenüber stehen die Sammlungen, die auch immer mehr professionalisiert worden sind in den letzten Jahren. Ja, die Klimavorgaben für Depots sind stark vorgegeben. Man soll die Objekte zwischen 17 und 19 Grad die meisten lagern. Wie man sie ordnet, wie man sie erschließt digital, das wird immer mehr eine Art Wissenschaft für sich. Früher war es einfach so, ein Kurator eines Museums schaut in seinem Fundus und stellt ein paar Objekte aus und findet einen interessanten Zusammenhang. Und heute hat man Sammlungskuratoren, die machen ihr eigenes mit der Sammlung, bewahren die Objekte, erforschen, erschließen sie. Und Ausstellungskuratoren machen eine Ausstellung zu einem ganz anderen Thema, holen sich Leihgaben und so weiter. Also die Museen arbeiten jetzt viel mehr zweigleisig und die Sammlungen sind sehr oft von den Ausstellungen entkoppelt.
In den letzten Jahren gab es einen enormen Zuwachs an Museen, nicht nur an jüdischen Museen, das auch in Europa, aber auch in Amerika. Es gibt dort mittlerweile, glaube ich, über 20 Holocaust-Museen neben den normalen, lokalen jüdischen Museen. Also es gibt immer mehr Museen, es gibt immer mehr Orte der Begegnung, der Erinnerung, der Konservierung von Vergangenheit und vielleicht Thematisierung von Gegenwart. In welche Richtung geht das alles und wo finden Sie diese richtig gut, hilfreich und wo wird es dann zu viel? Weil am Schluss muss oft die öffentliche Hand das finanzieren, Museen kämpfen alle mit Mittelproblemen und so fort.
Ja, also es stimmt, die Museen verzeichnen auch immer mehr Besucherinnen und Besucher und das durch die Bank. Also jedes Thema für Museen hat meistens Zulauf. In Basel ist man da an bester Stelle, um das zu sehen. Basel gilt ja als die museumsdichteste Stadt Europas. Museen bedienen diesen Wunsch nach einem dritten Raum. Ja, im Englischen sagt man Third Space dazu. Zwischen der Arbeit und dem Zuhause sind sie einen öffentlichen Raum, wo man sich begegnen kann, wo man mit Menschen hingehen kann, wo man verweilen kann. Das ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft offenbar immer mehr brauchen. Einen Raum, wo man ungezwungen seine Zeit verbringen kann, womit auch immer. Sie bedienen unser Durst nach Wissen, die ist da, aber während zum Beispiel Lesen einfach sehr isolierend ist, man kann fast immer nur für sich lesen, sind Museen ein Ort, wo man mit verschiedenen Leuten zusammen hingehen kann. Das ist eine Erfahrung, die man in einer Gruppe oder mit einem anderen Menschen zusammen erleben kann. Die Architektur der Museen wird immer anspruchsvoller, interessanter. Also die Leute, die Besucherinnen und Besucher wünschen sich Raumerfahrungen, die irgendwie besonders sind. Ja. Und wir merken, dass kaum jemand mehr darauf reagiert als Schulkinder. Manche Museen machen besondere Räume für Workshops, die dann einfach langweilig sind. Aber was die Schulkinder wollen, ist diese Aura von dem Authentischen. Sie wollen den Raum, die Stimmung. Museen machen das mit Lichteffekten, mit Wänden, die besondere Farben haben, mit Szenografie. Einspielungen und das kommt aktuell an.
Sie haben ja einen großen Anteil der Besucherinnen und Besucher, sind ja genau dieses Zielpublikum der Schülerinnen und Schüler. Ihr macht sehr viel Führung. Ich weiß gar nicht, in welchem Verhältnis das insgesamt steht, aber es ist ein großer Anteil. Das heißt, die Vermittlungsaufgabe von Museen ist in den letzten Jahren gestiegen, gewachsen und effektiv ist das auch der Mehrwert, weil die Publikumszahlen steigen dort. Das sieht man zum Beispiel auch in jüngsten Zahlen vom Landesmuseum der Schweiz. Das ist aber nochmals eine ganz andere Ebene über die eigentliche Museumsarbeit hinaus, nämlich tief in die Vermittlung, in die pädagogische Arbeit. Und dort ist die Frage, wie geht man da um jetzt mit diesen Techniken? Wir haben kurz darüber gesprochen, Sie haben gesagt, die Jungen wollen das so nicht unbedingt, die haben ganz andere Bedürfnisse. Wenn ihr Ausstellungen plant, auch die Wechselausstellung, wie geht ihr jetzt mit diesen Fragestellungen um für die unterschiedlichen Zielpublikume?
Ja, wir denken natürlich bei jeder Ausstellung auch eine Art Programm für Schulkinder mit. Wie kann man ihnen diese Ausstellung zeigen? Was können sie davon lernen? Welches Programm bietet man ihnen an? Und auch die werden immer anspruchsvoller. Also heute kann man kaum einfach nur sagen, Schulklassen kommt, wir machen eine Führung. Das ist schon zu wenig. Die brauchen interaktiv, quizmäßig, Fragen, Antworten, selber fragen dürfen. Bewegung brauchen sie auch mehr denn je. Also so wie sich die Schulen verändert haben und immer mehr so auf die Bedürfnisse von Kindern eingegangen sind, haben die Museen das auch gemacht. Und natürlich stellt es uns auch vor Schwierigkeiten. Also wir fragen uns immer, was kann man machen, damit auch so ein wichtiges, aber jetzt keineswegs spaßiges Thema wie die Shoah für Schulklassen erzählt werden kann. Wie weit kann man mit Objekten arbeiten? Natürlich kann man Objekte vorlegen, aber alleine schon das Objekthandling von Dingen, die jetzt 100 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind, das kann man nicht machen jeden Tag. Nicht? Man kann nicht jeden Tag einen Judenstern durch die Hände gehen lassen, dann geht es kaputt. Nicht? Und wie kann man trotzdem das auf eine interessante Weise erzählen, dass man sie nicht sofort verliert? Aber wir haben ja auch gewisse Erfahrungswerte. Wir tauschen uns auch mit anderen Museen aus. Wir sehen, was funktioniert in Amsterdam, nehmen immer voneinander die Art besten Beispiele ab, kopieren sie, schauen, wie das hiesige Publikum darauf reagiert.
Amsterdam, das Jüdische Museum, das, glaube ich, das erste war, das ein Kindermuseum eingerichtet hat, ein eigenes Haus dafür errichtet hat. Dann sind andere gefolgt. Das größte Beispiel ist wahrscheinlich jetzt Berlin mit einer ganzen riesigen Halle und Ausstellungserlebnisplattform für jüdische Geschichte und anderes. Über allem steht ja so die Frage, das Museum der Zukunft. Es gab ja auch immer wieder diejenigen, die gesagt haben, das Museum ist der Feind des Objekts, weil es geht dort kaputt, man soll nur noch Replika ausstellen. Andere sagen, nein, es ist der Ort für das Objekt und in Zukunft kann man sich vorstellen, dass das Museum der Zukunft eben das Haus ohne Objekte ist. In welche Richtung, glauben Sie, geht das? Wird alles in den Depots, die immer mehr aufwendige technische Anforderungen haben, irgendwie eingelagert und das Museum wird etwas entkoppelt vom Objekt oder umgekehrt?
Ich glaube, die Vielfalt wird immer größer. Es werden Ausstellungshallen geben, die ausschließlich mit Medien und mit Replika arbeiten. Und gleichzeitig wird es Museen geben, die ausschließlich mit Originalobjekten arbeiten. Diese Spanne war vorher vielleicht nicht so groß und jetzt ist sie doch da. Das erste Museum, das das Konzept hatte, Originale braucht man eigentlich nicht, war das US Holocaust Museum in Washington. Und der Kurator, ein Mann namens Yeshayahu Weinberg, genannt Scheike, das war seine These, ja. Wir brauchen eigentlich gar nicht Originale. Die Besucher kriegen am Eingang, ja, die Identitätskarte von jemanden, den sie, mit dem sie durch diese Ausstellung gehen. Und er hat sogar gesagt, wenn man die Wahl hat zwischen einem Original und einer Nachahmung, lass uns lieber die Nachahmung nehmen. Weil damit kann man viel mehr machen. Das kann ins volle Licht gehen. Die Leute können es anfassen. Das ist so, ja, viel eingängiger. Aber das war in den 1990er Jahren und jetzt hat sich doch sehr viel verändert. Vorher waren die Museen auch ja anders verstaubt und elitär und da haben sich die Museen doch sehr stark verändert, ja, auf allmögliche Publika einzugehen, Texte in leichter Sprache anzubieten. Also das, würde ich sagen, hat sich vielleicht auch schon ausgelebt. Ja, wir merken, dass die jungen Leute das Originalobjekt sehr schätzen.
Das Holocaust Museum in Washington ist das führende und Sie haben es gesagt, die haben einen ganz anderen Weg in den 1990er Jahren gewählt. Jetzt wird die Dauerausstellung neu konzipiert. Man muss sagen, dass es neben Yad Vashem die größte Sammlungsstätte ist für Objekte, Zeugnisse der Shoah. Und Sie haben sich entschieden, dass wenn es Schulführungen gibt, bis vor kurzem hat man das umsetzen können, dass das immer Holocaust-Überlebende sind, die das tun. Also das ist dann nochmals eine ganz andere Ebene der Authentizität. Wir kennen alle den Film von Fritz Lang, Mensch und Maschine, Metropolis. Diese ganzen Fragen stellen sich 80 oder bald 100 Jahre danach wieder neu oder anders oder wurden schon mal gedacht. Wer gestaltet denn nach Ihrer Meinung dann letztlich in diesen Transformationszeiten das kulturelle Gedächtnis der Gegenwart und Zukunft?
Ja, also Menschen natürlich, denn hinter jeder Maschine steckt ein Mensch. Die Person, die echte Person, die wird eine Maschine niemals ersetzen können oder nur unter wirklich ja, schwierigen politischen Bedingungen. Zumindest bei uns in Basel ist es schon so, dass die Begegnung mit jemanden aus der ersten, zweiten oder dritten Generation, das trifft die Leute ganz anders als ja einen Film zu schauen, was sie sowieso schon machen. Aber die Maschinen sind natürlich toll, wenn die Menschen gerade nicht mehr da sind.
Ja, sie haben was Verlockendes und man greift auch schneller zu, vielleicht, als man ab und zu sollte. Vielleicht lassen Sie uns noch ein wenig in die nähere Zukunft blicken, auch jetzt im Kontext der Europäischen Vereinigung der jüdischen Museen. Es gibt ja gesamtgesellschaftspolitische Herausforderungen, die wir vor 10 Jahren so nicht hatten. Populismus, Autokratie, Tendenzen oder auch Narrativänderungen von Geschichte, Umdeutungen von Shoah und anderen Ereignissen. Das sind ja alles wichtige Themen und teilweise liegt das auch in eurer Verantwortung. Wie denken Sie da in Bezug auf programmatische Fragen, Ausstellungsfragen, künftige Fragen von Museumsorten?
Ja, die Frage nach der Zukunft ist immer sehr verlockend, aber im Moment beschäftigen wir uns auch sehr stark mit der Vergangenheit, auch mit den Objekten, die in unserem Museum sind, in unseren Sammlungen sind. Wir hinterfragen die Authentizität dieser Objekte viel mehr. Also zum Beispiel, wir haben alle in unseren Museen zahlreiche Dinge, die angeblich aus dem Holocaust sind, aus der Shoah sind, aus den Konzentrationslagern. Und mehr entdecken wir, dass die vielleicht gar nicht das sind, was sie eigentlich vermeintlich sein sollen.
Also Stichwort Provenienz, Forschung, Aufarbeitung. Wir kennen das oft im Kontext mit anderen Fragestellungen. Aber jetzt in jüdischen Museen hat sich immer mehr gezeigt, vor allem in Osteuropa, wo diese Dinge erst viel später gemacht werden konnten, dass eben, wie Sie es angesprochen haben, nicht nur echte Dinge sind.
Ja, die Frage nach Echtheit, Authentizität, die stellt sich nicht jetzt zum ersten Mal. Gut, KI kann uns sehr viel vormachen, wo wir glauben, dass wir etwas Echtes sehen, aber das war schon auch früher so, ja. Für uns ist die Authentizität eines Objektes dafür ausschlaggebend, ist, dass wir dieses Objekt vielfach dokumentiert haben. Also sagen wir mal, die Möbel aus dem Betsaal in Solothurn. Wir haben die echten Möbel. Wir haben Fotografien aus den 1950er Jahren. Wir haben Fotografien aus den 1980er Jahren. Wir haben Zeitzeugen, die noch davon berichten, wie sie auf diesen Möbeln gesessen haben. Das ist für uns ein super dokumentiertes Objekt. Aber wir haben andere Dinge, zum Beispiel Fotografien aus dem Holocaust. Die sind in unserer Sammlung. Wir wissen nicht, wie sie reingekommen sind. Wir haben einen Namen, aber dieser Name ist nicht jüdisch. Mit diesem Namen können wir nichts anfangen. Wir können diesen Namen nicht recherchieren. Das ist für uns ein schlecht dokumentiertes Objekt. Ja, man kann alles auf eBay kaufen. Antiquitätenhändler, Händlerinnen können einem etwas geben, aber ohne die Dokumentation drumherum. Von wem ist es? Wer hat es uns gebracht? Hat die Person eine eigene Holocaust-Biografie oder nicht? Wissen wir, was mit dem geschehen ist? Woher er oder sie gekommen ist? All diese Dinge lassen uns sozusagen auch an den Dingen in unseren Sammlungen zweifeln.
Die Museen sind der kuratierte Ort, in dem genau diese Fragestellung, diese große Arbeit geleistet wird, auch ethische Fragen versucht werden zu beantworten. Wie geht man mit den Dingen um? Der Konkurrenzraum ist der ganz offene Raum, sagen wir soziale Medien, das Internet, wo das alles oft nicht stattfindet. Wie blicken Sie auf diesen Raum, der so stark im Moment in Diskussion ist? Wie soll ein Museum mit diesem Raum umgehen? Ich vermute einfach, dass diese Ambivalenzen, die ja noch nicht unbedingt immer zu klaren Antworten und Resultaten führen können, euch tagtäglich beschäftigen.
Ja, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist das Jüdische Museum in Moskau. Man geht in die Ausstellung hinein und hat erstmal eine Art 4D-Kino. Ja, also man setzt sich hin und man wird ins pharaonische Ägypten versetzt. Die Juden sind Sklaven. Gott bringt Plagen auf die Ägypter. Und eine nach dem anderen gehen wir die durch, die sind Hologramme in der Luft und plötzlich kommen die Heuschrecken. Ja. Plötzlich klatscht es an den Beinen. Es gibt Plastikpeitschen, die die Heuschrecken sozusagen suggerieren. Und dann kaum hat man dieses Erlebnis gerade verdaut und schon tröpfelt Wasser aus der Decke. Für Moskau mag das ganz wichtig sein, weil viele Leute ohne diese Art Entertainment, Edutainment überhaupt gar nicht in ein jüdisches Museum gehen würden. Ja, man fängt sie sozusagen ab mit etwas, wo man irgendwie ein besonderes Erlebnis verspricht. Und danach gehen sie dann in die Dauerausstellung und sehen dann die weitere Geschichte der Jüdinnen und Juden in Russland. Aber da sind die kulturellen Vorlieben auch wirklich sehr unterschiedlich. Das würde in Basel natürlich überhaupt nicht funktionieren. Ja, aber wenn Sie mich fragen, wo ist dieser Raum zwischen lustigen Internet-Memes und Museologie, dann wäre das für mich ein gutes Beispiel.
Das Museum ist ja sehr unter Druck, wurde dann auch geschlossen jetzt im Kontext des Krieges. Da gibt es noch andere politische Diskussionen in Moskau. Wenn Sie auf Europa blicken, in Paris wird ja das Jüdische Museum jetzt gerade umgebaut, sehr stark verändert. Es gab sehr viele Änderungen und Neubauten und neue Museen, wir haben es erwähnt, in Europa generell. Wenn Sie so die Museen nennen können zur Veranschaulichung, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt besuchen sollen, wo Sie sagen, die haben gute Lösungen gefunden, genau für diese Fragen im Umgang mit Erzählung, mit Narrativen, auch vielleicht in der Mischung von Technik und originalen Objekten und dem klassischen Museum. Was würden Sie nennen?
Ja, die jüdischen Museen sind so unterschiedlich in ganz Europa. Es gibt diejenigen, die in Synagogen sind. Da ist der Raumerlebnis einfach phänomenal. Ja, dazu gehört Toledo zum Beispiel in Spanien oder Budapest. Dazu gehört Prag. Das Prager Jüdische Museum besteht aus 7 Synagogen, die man eine nach dem anderen abläuft. Die sind unterschiedlich und doch ähnlich. Die Sammlung in Prag ist absolut interessant. Und dann hat man genau die andere Seite. Man hat zum Beispiel das Jüdische Museum Berlin, auch eines der größten Museen mit einer 750.000 Besucher, Besucherinnen im Jahr.
Wo Sie selbst gearbeitet haben und das jetzt 25 Jahre Jubiläum feiert und ja lang das führende Museum dann war unter den jüdischen Museen in Europa.
Ja, das hatte, als wir begonnen haben, kaum eine Sammlung. Man musste erstmal große Aufrufe schreiben in jüdischen Zeitungen, in den USA, in England, in Israel. Bitte spendet uns eure Objekte, weil man damals zu wenig hatte. Und da hat man mit ganz anderen Dingen gearbeitet. Ein tolles, modernes, zeitgenössisches Haus vom Architekten Daniel Liebeskind, vollkommen ohne rechte Winkel. Und machte man das Raumerlebnis dann zum Narrativ mit expressionistischen Garten des Exils und Holocaust-Turm und so weiter. Das hat auch die Besucherinnen und Besucher gezogen, aber aus ganz anderen Gründen.
Und wenn Sie jetzt Tipps geben könnten, welche, wenn man ein wenig Zeit hat, in Europa zu reisen, jetzt nicht an die Biennale in Venedig gehen will oder andere große, bedeutende Museen besucht, sondern jetzt mal die jüdischen. Was soll man besuchen, außer Basel?
Das Jüdische Museum Frankfurt macht besonders interessante Sonderausstellungen, finde ich. Vor 2023 noch das Thema jüdische Rache. Das war ein gewissen Tabubruch, das in einer Ausstellung zu zeigen. Aktuell die Ausstellung Mishpucha, ja, zum Thema, wie lebt man in einer Gesellschaft zusammen und da in Zusammenarbeit mit den Beastie Boys. Prag ist für mich immer noch vielleicht das Eindrücklichste, weil man 7 Synagogen, sehr alte, zum Teil ansieht, eine sephardische, das ist wirklich besonders beeindruckend, finde ich.
Naomi Lubrich, vielen Dank für das Gespräch.
Kultur jetzt. Ein Podcast des Wochenmagazins Tachles.